Herzlich willkommen zu The Voice of Frankfurt, dem All-in-Capitals-Podcast. Mein Name ist Carsten Werle und ich bin einer der Hosts dieser Podcast-Reihe. Und tatsächlich nehmen wir die heutige Folge nicht in Frankfurt, sondern in Köln auf. Und das hat seinen guten Grund, denn im Rheinland sind unser heutiger Gast und auch das Unternehmen zu Hause, für das er arbeitet. Herzlich willkommen, Christian Ludwig von Extron SE.
Vielen Dank, Carsten. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Super, wir freuen uns auch. Und bevor wir starten, der Hinweis, dass auch in diesem Podcast ausschließlich um Informationen und nicht um Empfehlungen über den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten geht. Christian Ludwig wird vielen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt sein. Er arbeitete mehr als 15 Jahre als Equity-Analyst bei Berenberg und beim Bankhaus Lampe, wo er zuletzt Research-Leiter war. Von 2020 bis zum April diesen Jahres war Christian für die Deutz AG als Leiter Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Marketing tätig. Seit Mai 2024 verantwortet er die Kapitalmarktkommunikation von Extron SE, einem führenden Zulieferer für die globale Halbleiterindustrie aus Herzogenrath bei Aachen. Christian, wie gesagt, seit 2024, seit Mai diesen Jahres bist du bei Extron SE. Extron ist ein sehr etabliertes Unternehmen am Kapitalmarkt, langjähriges Mitglied des MDAX, Weltmarktführer in seiner Nische. Insofern ein bekannter Name und dennoch wird nicht jeder Hörer, jede Hörerin genau wissen, was ihr macht, was ihr produziert. Vielleicht magst du uns da noch einmal abholen und das etwas mehr erläutern.
Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, Extron ist letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Wir sind eine Ausgründung der RWTH in Aachen, sitzen ja auch noch in der Nähe von Aachen. Wie du schon eingangs gesagt hast, wir sind ein Maschinenbauer, der Anlagen für die Halbleiterindustrie herstellt. Ganz konkret reden wir hier über Depositionsanlagen. Die Deposition bedeutet, wir bringen mit unseren Maschinen eine sehr dünne Schicht von Material auf die sogenannten Wafer auf. Der Wafer ist das sozusagen Grundprodukt für die Chipherstellung. Wir kriegen in unseren Anlagen die unbearbeiteten Scheiben rein. Diese Scheiben sind sehr dünn, zumeist also Lithium, können aber auch aus anderen Materialien sein. Und um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen, auf eine Scheibe mit 20 cm Durchmesser, das ist die 8 Zoll Scheibe, bringen wir eine Schicht von im Mittel 3 Nanometern auf, mit maximal 0,5 Nanometer Abweichung. Wenn man das mal auf Deutschland hochrechnet, würde das bedeuten, auf eine Fläche von der Größe Deutschlands wäre die Schicht ungefähr 1 Zentimeter dick und die maximale Abweichung dürfte nur 1,7 Millimeter betragen. Von daher kann man schon erkennen, dass da relativ viel Prozessgenauigkeit nötig ist, um diese Dimension gut hinzubekommen.
Das heißt, ihr steht mit eurem Produkt ganz am Anfang der Wertschöpfungskette und ist denn dieser Beginn jetzt besonders wichtig oder ist dann eigentlich besonders wichtig, was dann im weiteren Produktionsschritten dann noch auf eure Deposition hinzugefügt wird?
Also am Ende ist natürlich beides wichtig, aber wie du richtig sagst, wir sind sozusagen der erste Schritt in der Halbleiterherstellung. Also wir kriegen den unbearbeiteten Wafer als erstes in unsere Maschinen. Das kann unterschiedlich lange dauern, hängt ein bisschen von den Materialien ab. Bei Siliziumkarbid reden wir über 2 bis 3 Stunden für so einen Prozessdurchlauf. Bei Galliumnitrid kann das über 5 Stunden sein. Das ist schon relativ wichtig, dass dieser Prozess gut funktioniert, denn nach unserem Prozessschritt passieren noch ganz viele weitere Prozessschritte, die jedes Mal Geld kosten. Aber erst am Ende kann man dann erkennen, ob das erfolgreich war, ob der sogenannte Yield, der Ausbeutegrad der Chips auf diesem Wafer auch eine vernünftige Größenordnung haben. Das heißt, wenn wir am Anfang relativ viele Defekte einarbeiten würden, würde man das Ergebnis erst am Ende sehen. Das wäre natürlich relativ teuer für den Chiphersteller. Von daher achtet man schon sehr genau drauf. Und wenn man eine Prozesskostenbetrachtung macht, dann ist sowohl bei Siliziumkarbid als auch bei Galliumnitrid, unseren beiden größten Endmärkten, der Anteil der Epitaxie, also unser Prozessschritt, fast die Hälfte der Kosten in der Halbleiterfertigung. Also das ist schon relativ relevant für unsere Kunden.
Ist Deutschland bekanntermaßen ein Standort, der es sehr häufig schafft, in der Grundlagenforschung hervorragende Ergebnisse zu erzielen, nicht immer in gleicher Weise stark ist, dieses Wissen auch tatsächlich dann in vermarktbare Produkte zu übertragen. Das ist euch ja ganz offensichtlich, die ihr jetzt auch aus dem Umfeld der RWTH in Aachen entstanden seid, hervorragend gelungen. Ihr seid Weltmarktführer, extrem hohe Marktanteile in dem, was ihr macht. Was ist denn aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis oder vielleicht auch das, was diesen spezifischen Erfolg bei Extron erklärt und vielleicht auch ein Stück weit die Unternehmenskultur, die dafür notwendig ist, um entsprechend diese Produkte dann auch auf die Straße zu kriegen?
Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ganz wichtig ist natürlich ein sehr gutes Technologieverständnis, zu verstehen, wohin entwickelt sich der Markt, was wird benötigt in 3, 4, 5, vielleicht auch in 10 Jahren. Nur als Beispiel die G10 Siliziumcarbid, die wir 2022 auf den Markt gebracht haben, die haben wir 2018 angefangen zu entwickeln, also mit quasi 5 Jahren Vorlauf, weil da schon wir die Vision hatten, da entsteht ein Markt, der sehr interessant sein wird. Dafür brauchen wir eine Maschine, die dann auch in der Lage ist, diese sogenannten 8-Zoll-Wafer zu verarbeiten. Und da hat man sich dann aufgemacht auf diesen Weg. Das heißt, diese Weitsicht zu haben, Verständnis zu haben, wie sich Technologien entwickeln werden und wann man mit welchem Produkt am Markt sein muss, das ist schon mal ganz wichtig. Das andere ist natürlich, dass man eine Kultur im Unternehmen hat, die Innovation ermöglicht. Denn das ist natürlich sehr stark innovationsgetrieben, was wir tun. Und dafür muss halt auch die entsprechende Atmosphäre da sein, damit die Mitarbeiter da auch sich austoben können. Out-of-the-box-Thinking, wie es so schön heißt, all das spielt eine Rolle. Und last but not least, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um erfolgreich zu sein, ein Verständnis, dass es nicht allein reicht, das beste Produkt zu haben, sondern es muss auch entsprechend kostengünstig für den Kunden sein. Wir haben das auf die harte Tour gelernt. Ixtron war vor über 10 Jahren Weltmarktführer im Bereich der Anlagen für blaue und grüne LEDs. Dann kam ein Wettbewerber mit einer Anlage auf den Markt, die technologisch vielleicht nicht ganz so gut war, aber ausreichend genug für den Kunden, deutlich günstiger. Und da haben wir über Nacht quasi den Markt verloren. Also jetzt ist auch für alle Entwickler auch klar, wir müssen auch auf die sogenannte Total Cost of Ownership fokussieren. Das ist ein Kriterium für den Kunden, der extrem wichtig ist. Das ist am Ende das Geheimnis des Erfolges. Man muss dem Kunden die Anlage bieten mit einer Mindestmaß an Qualität, aber der besten Total Cost of Ownership. Nur dann wird man erfolgreich sein und in seiner Nische dominieren können.
Wir sind jetzt im August 2024. Du hast, wenn ich richtig gezählt habe, deine ersten 100 Tage als IR-Leiter so gerade hinter dir. Das ist typischerweise der Zeitraum, den man sich vielleicht dann auch für eine Bestandsaufnahme nimmt. Du bist erkennbar bereits sehr tief in die operativen Themen eingetaucht. Wie viel Zeit bleibt da zum einen für das Thema Bestandsaufnahme? Und wie gehst du vor, wenn es darum geht, dir ein Bild zu machen? Welche Mittel setzt du ein? Vielleicht auch zu welchen Schlüssen bist du gekommen? Magst du uns daran teilhaben lassen?
Ja, sehr gerne. Also du hast natürlich völlig recht. Ich bin komplett ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich war, glaube ich, keine 10 Tage da. Da stand schon die HV an. Da war ich natürlich sehr froh, dass du und Olin Kappels da schon viel Vorarbeit geleistet hattet. Denn das hätte ich, glaube ich, so nicht stemmen können. Die erste Investorenkonferenz hatte ich, glaube ich, nach 3 Wochen. Und nach 3 Monaten habe ich jetzt schon über 200 Investorentermine wahrgenommen. Das ist natürlich eine Geschwindigkeit. Da bleibt nicht viel Zeit, um sich noch um andere Themen zu kümmern. Nichtsdestotrotz, die Bestandsausnahme ist natürlich elementar wichtig. Damit man auch versteht, wo stehen wir, wie werden wir gesehen vom Markt. Und da ist für mich ganz wichtig, gut zuzuhören, sowohl bei den internen als auch den externen Stakeholdern. Die Analysten sind tatsächlich auch nochmal eine herausgehobene Gruppe, weil das sind unsere größten Multiplikatoren. Von daher zu verstehen, wie die Ixtron einschätzen, was sie über Unternehmen denken, warum sie so denken, ist, glaube ich, für jeden IRler extrem wichtig. Und da auch möglichst schnell einen guten Draht aufzubauen zu einer der wichtigsten Klientele, ganz entscheidend. Wenn ich mir angucke, auf was versuche ich mich zu fokussieren in der Arbeit, wenn ich ein bisschen Zeit habe, soll ich den Kopf etwas über Wasser zu heben und nicht im Operativen zu sehr eingebunden bin. Ganz wichtig ist natürlich, das ist, glaube ich, nicht nur bei Ixtron so, dass man immer an der Equity Story arbeitet, dass man die Equity Story weiterentwickelt, dass auch intern in Zusammenarbeit mit Corporate Communications, da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eine gute Verzahnung hat, dass dasselbe Narrativ über alle Kanäle an die diversen externen Stakeholder erzählt wird. Da brauchen wir konsistente, klare Botschaften. Und grundsätzlich auch das ist, glaube ich, bekannt in der Kapitalmarktkommunikation, muss man sehr klar kommen, wo wollen wir hin, wie kommen wir dahin. Und das aber möglichst ohne zu viel zu versprechen. Wie heißt es so schön, under promise and over deliver, ist natürlich langfristig der beste Weg, um auch eine kontinuierliche positive Aktienkursperformance hinzubekommen.
Wenn wir jetzt stärker nach vorne hinausschauen, vielleicht spezifisch für deine Aufgabe bei Ixtron, aber vielleicht auch das, was du insgesamt für den Bereich Investor Relations wahrnimmst. Was sind denn aus deiner Sicht die wesentlichen Herausforderungen, Challenges, vor denen du und vor denen vielleicht auch die IR-Kollegen stehen? Es gibt natürlich erkennbar Regulierungsdruck, gerade was das Thema ESG, CSRD-Umsetzung angeht. Aber vielleicht gibt es auch andere Themen, die du siehst, auf die du einen besonderen Fokus legen möchtest?
Ja, das eine Thema hast du natürlich direkt angesprochen, die ESG-Thematik mit der Einführung der CSRD. Das ist natürlich ein Riesenthema, das, glaube ich, alle deutschen Unternehmen sehr stark beschäftigt, viele Ressourcen auch bindet. Ich muss fast sagen, leider aus meiner Sicht, denn wir haben es schon in der Vergangenheit gesehen, der Nachhaltigkeitsbericht wird im Wesentlichen für den Regulator geschrieben. Die Kapitalmarktteilnehmer interessiert das nur sehr, sehr bedingt. Und ich fürchte, mit der CSRD, wo wir noch mehr Daten sammeln müssen, noch mehr berichten müssen, werden wir nicht mehr Interesse generieren. Also hier wird sehr viel Aufwand für einen zu erwartenden sehr geringen Ertrag betrieben, was ich sehr bedauerlich finde. Es ist ja schon wichtig, dass wir über diese ESG-Themen vernünftig berichten. Aber wenn man halt zu viel Anforderungen stellt, dann steigt da auch keiner mehr durch. Und dann ist das leider etwas, was man im Wesentlichen für den Regulierer macht und nicht für die eigentlichen Stakeholder. Ein anderes Thema, das uns sicherlich auch in der Zukunft stark beschäftigen wird, ist die KI und wie man das im IR-Bereich nutzen können wird. Da stehen wir bei Axon gerade erst am Anfang, aber das gucken wir uns natürlich sehr genau an, weil ich glaube schon, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie das die IR-Arbeit verbessern kann, wie man deutlich bessere Auswertungen führen kann, wie man bessere Cross-Sheets machen kann. Also das ist sicherlich etwas, was uns auch in den nächsten Jahren begleiten wird.
Du hattest eben von den Multiplikatoren Sell-Side-Analysten bereits einmal gesprochen. Axon ist in der sehr komfortablen Situation, von 18 Analysten gecovert zu werden. Ihr habt auch eine sehr breite Coverage, was internationale Researchhäuser angeht. Es gibt bis in den MDAX hinein viele Unternehmen, mit denen wir dann vielleicht auch sprechen, die mit ihrer Coverage dann in der Qualität, aber vielleicht in der Breite nicht so zufrieden sind, die den Eindruck haben, wir haben vielleicht zu wenig Analysten. Jetzt warst du auch selber, wie wir zu Beginn gelernt haben, lange Sell-Side-Analyst. Gibt es denn aus deiner Sicht Möglichkeiten aus der Unternehmensperspektive darauf Einfluss zu nehmen? Gibt es die Möglichkeit, vielleicht Analysten zu motivieren, die Coverage aufzunehmen oder insgesamt dazu beizutragen, dass dieses Meinungsspektrum breit ist und entsprechend damit natürlich auch die Investierbarkeit einer Aktie oder eines Fixed-Income-Instruments erhöht?
Ja, da sprichst du natürlich ein schwieriges Thema an. Ich habe ja in der Tat die Erfahrung gemacht als Analyst, aber auch als ER-Leiter eines SDAX-Unternehmens, dass es natürlich deutlich schwieriger ist, für bestimmte Unternehmen Größen auch da Interesse zu wecken. Und ich muss sagen, leider gilt hier einfach Size Matters, sei es Market Cap, sei es Free Float Liquidität und am Ende aber auch der Sektor. Das sind ganz entscheidende Größen, die du natürlich als Unternehmen oder als ERler nur sehr, sehr bedingt beeinflussen kannst. Und da habe ich auch keine gute Antwort drauf, wie man das löst. Es ist so, dass, würde ich sagen, die virtuelle Schwelle von 1 Milliarde Free Float Market Cap. Wenn man da es schafft, darüber zu kommen, dann ist man automatisch in einem Bereich, wo viel mehr Investoren drauf gucken. Wenn mehr Investoren drauf gucken, wird man automatisch auch mehr Analysten bekommen, die sich dann dafür interessieren. Die müssen ja am Ende mit dem Umsatz der Aktie irgendwie Geld verdienen. Und das funktioniert halt nur, wenn entsprechende Menge an Investoren da auch Interesse dran hat. Das kann man als Unternehmen natürlich nur durch gute Arbeit, ständiges Steigern der KPIs, der operativen KPIs hinbekommen, die Marktkapitalisierung zu steuern. Aber man kann natürlich nicht den Sektor ändern. Es wird immer so sein, dass ein Technologieunternehmen im Zweifelsfall mehr Interesse generiert als ein Versicherungsunternehmen beispielsweise. Die Möglichkeit, die man als Small Cap hat, ist natürlich heute, glaube ich, etwas gängiger als früher, nämlich Bezahlresearch. Vor 10, 15 Jahren hatte das noch ein starkes Geschmäckle. Heutzutage ist das, glaube ich, deutlich akzeptierter. Viele Investoren wissen auch, wenn es das nicht gäbe, dann wird es gar kein Coverage mehr zu diesen Unternehmen geben. Und die Investoren machen sich ja in der Regel ihre eigenen Bewertungsmodelle. Aber die freuen sich natürlich, wenn sie da ein bisschen Hintergrund, ein bisschen über einen Business Case erfahren können von diesen Research-Häusern. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber es ist halt nur ein kleiner Schritt. Ich glaube, das Allheilmittel, um für ein SDAX-Unternehmen die Coverage zu verdoppeln, die gibt es einfach nicht. Dafür sind die Rahmenbedingungen einfach zu starr.
Du bist ja gleich zu Beginn deiner Zeit bei Axon in ein herausforderndes Umfeld gekommen, weil im Jahresverlauf 2024 zwei der vier Endmärkte von Axon sich deutlich eingetrübt haben und der Aktienkurs damit auch, muss man sicherlich sagen, auch ein Stück weit im Gleichklang mit dem Sektor unter Druck kam. Wie geht ihr denn damit um und gibt es aus deiner Sicht Chancen, gibt es vielleicht auch Grenzen der Kapitalmarktkommunikation, wie man einer solchen Situation begegnen kann, vielleicht zeigst du uns mal deinen Instrumentenkasten auf, mit dem du da spielen magst.
Ja, also es ist natürlich nicht so ganz einfach. Mein Fakt ist ja, dass 2 Monate, nachdem ich bei Aixtron angefangen habe, wir unsere Prognose anpassen mussten. Direkt nachdem wir die ersten Q2-Daten hatten, haben wir gesehen, das, was wir Anfang des Jahres als Jahresprognose uns angedacht hatten, das wird so nicht mehr eintreten können. Wenn man sich die Aktienkursentwicklung während der 2 Monate anguckt, könnte man meinen, dass der Markt da schon eine gewisse Vorahnung hatte, denn der Aktienkurs war sehr stark unter Druck. Aber es ist natürlich nun mal so, wir haben auch keine Glaskugel. Wir können auch nur darauf reagieren, was wir von unseren Kunden hören, wie die Aufträge sich entwickeln. Und als dann bei uns die ersten Daten für das zweite Quartal zusammenkamen, dann war für uns klar, okay, hier hat sich doch deutlich die Situation geändert gegenüber dem, was wir vorher gesehen hatten, und haben entsprechend dann auch reagiert. Ich glaube, wichtig in so einem sich verändernden Umfeld ist die regelmäßige Kommunikation mit seinen Stakeholdern. Man muss transparent kommunizieren. Man sollte sich auch immer kritisch mit Gegenpositionen auseinandersetzen, sich auch mal hinterfragen, gibt es da etwas, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben? Warum haben wir das nicht gesehen? Ist da was dran? Um das auch nochmal einzuordnen. Aber am Ende ist es natürlich auch so, als ERler in der Kapitalmarktkommunikation musst du einen gewissen Spagat fahren. Du willst transparent kommunizieren, du kannst dich aber auch nicht gläsern machen. Du willst ja nicht im Wettbewerb auch nicht alles erzählen, was bei vorgeht. Also von daher muss man da eine gesunde Mischung finden, um die Stakeholder mitzunehmen, aber man kann halt auch immer nicht über alles reden.
Wir bieten zum Ende eines Gesprächs sehr gerne die Chance zum Elevator-Pitch. Und der Elevator-Pitch, der bezieht sich dann eher auf ein Hochhaus in New York als auf die 6. Etage am Mediapark. Und ich glaube, wir sind in der obersten Etage, in der wir uns gerade hier in Köln befinden. Insofern für den kurzatmigen Portfolio-Manager oder vielleicht den 19. oder 20. Sell-Side-Analysten, der sich mit dem Gedanken trägt, Aixtron SE noch zu covern, möchte ich gerne die Chance geben, einige Kernargumente zu eurer Story zu platzieren.
Ja, vielen Dank, Carsten, das nehme ich natürlich gerne wahr. Also Aixtron in a nutshell, wir sind ein Hightech-Unternehmen, das Anlagen für den Halbleitersektor herstellt. Wir sind Marktführer in der Nische in all unseren 4 Anwendungsgebieten, Siliziumkarbid, Gallium-Nitrid, Optoelektronics und LED, sind wir mit Abstand Marktführer, teilweise sogar mit über 90% Marktanteil. In unseren beiden großen Endmärkten, Siliziumkarbid und Gallium-Nitrid, spielen wir das Megathema Energieeffizienz. Die Halbleiter aus diesen Materialien sparen erhebliche Mengen an Energie ein. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo wir überall über Energietransformation reden, ein erheblicher Faktor, der uns sehr große Zukunftsperspektiven verspricht. Neben diesen globalen Megathemen, wenn man sich auch die kurzfristige Unternehmens-KPI anguckt, ist es so, wir laufen jetzt in eine Phase rein, wo wir deutlich mehr Free Cashflow generieren werden. Wir haben dieses Jahr nochmal einen Peak in den Investitionen, weil wir in ein neues Entwicklungscenter in Aachen investieren und einen kleinen zusätzlichen Produktionsstandort in Italien. Wir haben auch noch einen relativ hohen Bestand an Working Capital, der jetzt sukzessive in den nächsten 4 Quartalen abgebaut werden wird. Das heißt, wir werden sowohl über das Working Capital Cash generieren, als auch durch die Reduktion des CapEx signifikant höheren Free Cashflow im nächsten Jahr generieren. Das ist, glaube ich, vom Free Cashflow-Profil her ein sehr interessanter Einstiegspunkt sein könnte. Und zudem muss man sagen, auf der Bewertungsseite, wir sind sowohl was PI als auch EV/EBIT-Multiples deutlich unter unseren langjährigen Mitteln werden wir aktuell gehandelt, sodass, wenn man ein Interesse hat an einem Marktführer in einem sehr technologiegetriebenen Markt in der Halbleitertechnologie mit dem globalen Megathema Energieeffizienz, wenn da ein Interesse hat, sollte man unbedingt sich näher mit der Aixtron beschäftigen. Das Aixtron IR-Team steht zur Verfügung, beantwortet alle Fragen sehr gerne. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn da Interesse durch diesen Call geweckt werden könnte.
Vielen Dank, lieber Christian, für den Elevator-Pitch und natürlich auch für das interessante Gespräch insgesamt. Hat viel Spaß gemacht. Allen Hörerinnen und Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie dann beim nächsten Mal auch wieder in unseren Podcast reinhören.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.